SRF Audio.
Mit der Heim-WM sind wir zwar noch voll im Eishockey-Fieber in der Schweiz, schon gleich geht aber auch die Fußball-WM los. In den USA, zu Kanada und zu Mexiko. Unsere USA-Korrespondentin Barbara Golpi hat sich in der aktuellen Sendung international damit befasst, wie der Fußball in den USA in erster Linie der Sport von Immigrantinnen und Immigranten ist und was die aktuelle Migrationspolitik von Präsident Trump für Auswirkungen hat auf die Leute, die am meisten dieser WM in den USA entgegenfiebern. Mich nimmt darum Wunder, Barbara, wie ist es denn jetzt aktuell mit dieser Vorfreude?
Ja, grundsätzlich sehr unterschiedlich. Da in den USA ist jetzt weniger die Hockey-WM, die noch dominiert, sondern zum Beispiel die NBA-Basketball-Playoffs. Also, was hier gerade das New York abgeht, ist gewaltig. Das Team der New York Knicks ist seit 27 Jahren wieder im Finale. Tausende versammeln sich bei dem Match vor dem legendären Madison Square Garden bei jedem Match. Und New York ist aber ja auch ein wichtiger WM-Spielort mit dem Stadion in New Jersey. Aber in New York ist jetzt noch voll Basketball-Trumpf und die beiden Ereignisse, die könnten sich auch noch überlagern. An anderen Orten, da ist schon mehr Vorfreude zu spüren. Denke zum Beispiel gerade auch an das Kansas City, wo ich für meine internationale Sendung war, bezeichnenderweise eine Stadt, die sonst nicht so auf der Weltkarte ist wie in New York, wo man da besonders stolz ist. In Washington, wo ich lebe, da spürt man ehrlich gesagt noch nicht gerade viel von der WM. Allerdings ist das noch etwa so vor Grossanlässen interessant, wird es jetzt schauen, wie die Stimmung wird, wenn es losgeht.
Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Vor allem bei Migrantinnen und Lateinamerikanern in den USA ist Fußball beliebt. Wie merkt man das?
Sie ist sehr stolz auf ihre Wurzeln, wenn es um Fußball geht. Und zeigen das auch. Also auch solche, die längst oder amerikanischen Pass haben. Das hat man auch schon gesehen, wo vor zwei Jahren das Fußball-EM war. In Europa, da war hier in den USA der America Cup. Und so ein bisschen das Pendant. Und dann hat man wirklich gesehen, wie alle mit ihren Fußball-Liebli rumgelaufen sind. Spanisch ist die Sprache. Ich war in Kansas City auch an einem Fußballmatch und da ist wirklich Latino-Musik gelaufen. Man hat nicht nur Hamburger grilliert, sondern auch Fleisch, argentinisches Fleisch. Und in Kansas ist man eben besonders aufgeregt, weil Argentinien ein Basislager in Kansas hat. Der Lionel Messi ist ein Superstar. Er spielt ja eben in den USA bei Miami und da kennt man wirklich auch die sich nicht so fest für Fußball interessieren. Oder dann habe ich auch mit Jugendlichen geredet in einem Fußballintegrationsprojekt. Und die sind auch sehr aufgeregt. Die haben sich auch bewerben, mit den Mannschaften einzulaufen. Bin gespannt, ob ich plötzlich einen gesehen habe, den ich geredet habe, mit dem, der einläuft, mit einem Team in Kansas City. Da in Washington, da fällt es mir auf, die Lateinamerikanerinnen und Amerikaner, das sind vielfach die, die so Essenslieferungen machen auf ihren Scooter. Und auf eine Zeit lang sind die fast verschwunden, eben aus Angst vor der Einwanderungsbehörde und haben sich versteckt. Aber ich hatte wirklich Freude, gerade diese Woche habe ich etwas bestellt und dann ist ein Kolumbianer auf dem Scooter und hat eben hat unter der Jacke angehabt, aber man hat es gleich gut gesehen, hat er sein Kolumbien-Liebli angehabt. Also ja, bin gespannt.
Es tut sich etwas. Barbara, wie zugänglich ist denn die WM? Man hört ja wirklich allerhand Geschichten von teuren Tickets, von hohen Transportkosten und so weiter.
Ja, das mit den Billettpreisen, das ist ein grosses Thema, auch hier in den USA. Es sagt aber eben einiges über die FIFA aus, wo immer mehr auf Profit machen auch aus ist. Es ist das erste Mal, dass es so dynamische Billettpreise gibt. Also Tickets, die mir gefragt sind, sind auch teurer. Und das ist etwas, was in den USA eigentlich gang und gäbe ist. Auch in anderen Profisportarten oder bei Konzerten. Aber es ist jetzt doch auch in den USA zu viel geworden. Also gerade diese Woche haben die beiden Generalstaatsanwaltschaften von der Bundesstaat New York und New Jersey haben Untersuchungen geleitet und wollen Transparenz bei diesen Billettpreisen. Und der Bürgermeister von New York, der Soran Mamdani, hat ausranken bei der FIFA, dass es ein Kontingent gibt von $50-Tickets für Leute, die in New York wohnen. Also ich bin sehr gespannt, vielleicht kommen die Preise auch noch oben runter, weil die Nachfrage ist offenbar gar nicht so gross. Auf jeden Fall deuten die Hotelbuchungen auf einen viel kleineren Besucheransturm hin, als man damit gerechnet hat. Was vor allem eben die 16 Austragungsorte zu spüren bekommen und was sich dann aber auch auswirken auf die Stimmung in den Stadien. Weil, ein bisschen überspitzt gesagt, die VIP-Fans und die, die eben dann die teuren Tickets kaufen, das sind nicht die, die im Stadion für Stimmung sorgen.
Und gleich ist wieder die grösste WM von allen Zeiten mit 48 Teams, 104 Matches, das in drei Ländern. Das wird also auch eine riesige Herausforderung. Ist man der gewachsen?
Ja, da habe ich schon auch ein kleines Fragezeichen. Also es ist schon mal eine riesige Herausforderung für Teams, aber auch für die Fans, von der Distanz her enorm. Und ökologisch natürlich auch nicht gerade nachhaltig, weil man an die Spielorte mit dem Flugzeug muss gehen, an die allermeisten. immerhin etwas ist positiv, was die Nachhaltigkeit betrifft. Man hat kein Stadion müssen neu bauen und es besteht auch nicht Gefahr, dass die Stadien nur für die WM gebraucht werden und nachher nicht mehr. Also in den USA sind es hauptsächlich American Football Stadien, auch gigantisch, aber topmodern und die werden natürlich weiterhin genutzt. Was die Sicherheit betrifft, da bestimmen die USA eben ganz viel, auch was in Mexiko und Kanada soll gelten. Und da ist schon ein Fragezeichen, ob das reibungslos geht, dass Teams auch hin und her reisen können. Ein Team sorgt schon gerade besonders für Kopfzerbrechen. Der Iran ist qualifiziert. Der Iran hat jetzt das Basislager müssen auf Mexiko verlegen. Und die USA hat bestimmt, dass das Team nur für das Spiel in die USA reisen darf und auch nicht übernachten in den USA, was natürlich ein grosser Nachteil ist, weil die Teams die reisen normalerweise am Vortag oder sogar zwei Tage vorher zum Beispiel die Schweiz an für die Matchen. Und auch organisatorisch ist da schon noch ein Fragezeichen. Also etwas, wo ich jetzt schon sicher bin, wo die internationalen Fans wird verwirren. In den USA ist es auch gang und gäbe, dass man anstehen muss. Und das nehmen die Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich sehr gelassen. Aber ich höre schon die ersten Fans ausrufen, wenn sie zwei Stunden nach dem Match immer noch auf einen Bus müssen warten, einen Shuttlebus. Also ja, das mit der Geduld und mit eben die Menschenmasse dann auch die Sicherheit zu garantieren, das wird schon noch ein Fragezeichen.
Barbara Kolbi, die Fußball-WM ist ja nicht nur in den USA, sondern eben auch in Mexiko und in Kanada. Für die Sendung International bist du in Kanada gewesen, wo Mitorganisator ist, aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, eher ein bisschen Junior-Partner. Wie sieht man das in Kanada?
Ja, in Kanada fühlt man sich sehr degradiert. Also das ist bei den Organisatoren zu spüren. Wo die WM vergeben worden ist, da war es wirklich eine WM gewesen, gemeinsam die WM auf Nordamerika zu vergeben, USA, Kanada und Mexiko. Und seit Präsident Trump wieder im Amt ist, da hat ja die Stimmung total gekehrt. Und Kanada ist auch enttäuscht. Es gibt die beiden Austragungsorte Kanada, Vancouver, wo die Schweiz dann auch spielt, gegen Kanada, und Toronto. Und Kanada hat aber insgesamt nur 13 von 104 Matches bekommen. Und vor allem auch kennen, wenn es dann in die heisse Phase geht. Also ab dem Viertelfinale da sind dann alle Matches in den USA. Und da ist man schon enttäuscht und hat das Gefühl, ja, das hat sehr viel auch mit dem Präsident Trump zu tun.
Inwiefern ist denn die WM ein Spiegelbild von dem, was politisch im Moment abgeht?
Ja, es zeigt eben, wie die Kräfteverhältnisse sind und wie der US-Präsident auch eben immer wieder die Giftpfeile gegen Kanada schießt. Also schon einfach mal droht der Kanada damit, sie soll der 51. US-Bundesstaat werden. Dann ist auch der Zollkrieg noch voll im Gang. Aber dann droht der Trump auch militärisch aus gewissen Vereinbarungen auszusteigen mit Kanada und reagiert dann auch sehr empfindlich, weil Kanada will sich auch nicht auf der Nase rumtanzen. Also Kanada reagiert auch selbstbewusster als früher und der Premierminister Carney sucht aktiv nach anderen Partnerschaften, zum Beispiel in Asien, also als Absatzmarkt von Öl, wo Kanada exportiert, oder auch Flüssiggas, wo er jetzt nach Europa, konkret nach Deutschland exportieren will. Also führt aber genau eben zu dem Spannungsfeld, wo wir jetzt gesehen. Eigentlich sind die USA und Kanada ja extrem verflochten, wirtschaftlich, kulturell, historisch. Und genau das macht die WM so symbolisch. Sie sollte eigentlich ein Bild von Einheit und Zusammenarbeit sein, aber stattdessen spiegelt sich eben gerade sehr stark die Realität von diesen verschobenen Machtverhältnissen und von der politischen Distanz wieder. Und Kanada ist zwar offiziell Mitorganisator, aber eben im öffentlichen Narrativ wirkt es im Moment tatsächlich eher wie ein Turnier, wo ganz klar der Stempel von den USA von Donald Trump hat.
Merkt man da so etwas im Alltag? Also ist da so etwas wie eine Anti-USA-Stimmung zu spüren?
Ja, also ich finde, man merkt es sehr. Also in Toronto haben mir auch Leute erzählt, sie gehen jetzt bewusster in kanadische Läden posten oder schauen mehr drauf, woher ein Produkt kommt, boykottieren amerikanische Produkte, soweit das geht. Es gibt also so eine Trotzreaktion. Also auch eben, sie wollen selbstständig sein und was ich auch nicht nur mal von Leuten gehört habe, sondern was auch Zahlen sagen. Kanadierinnen und Kanadier, die meiden die USA jetzt auch als Feriendestination, und zwar massiv. Also neueste Zahlen, da zeigt es an gewissen Orten bis zu 40% Einbruch von kanadischen Touristen. Kanada war ein beliebtes Ferienziel, nicht nur Ferien. Es hat auch immer die sogenannten Snowbirds, die im kalten kanadischen Winter eben irgendwie auf Florida oder auf Kalifornien sind. Und die schauen jetzt an andere Orte zu gehen. Mexiko zum Beispiel ist eine Alternative. Und Ja, das spürt man wirklich in Kanada. Also das ist sogar so weit gegangen, dass ich zum Teil ganz komische Reaktionen bekommen habe, wenn ich in Kanada gesagt habe, ja, also ich bin Schweizerin, aber ich wohne in den USA, in Washington. Das war so eine Mischung so zwischen, wie kann man nur, oder die anderen, die haben schon fast irgendwie Mitleid gehabt mit mir, dass ich jetzt muss in den USA wohnen.
Kann man sagen, Kanada versucht sich so ein bisschen als Gegenmodell zu den USA zu präsentieren?
In vieler Hinsicht schon. Also in vielen Bereichen war Kanada schon vor dem Trump anders als die USA. Also denke zum Beispiel das ganze staatliche Gesundheitssystem. Aber was in den USA geändert hat, ist eben schon die Migrationspolitik. Und da will Kanada nach wie vor einen Gegenpunkt setzen mit Offenheit, Diversität. Und Kanada sieht die Migration nach wie vor als Stärke. Also es ist auch bezeichnet, zum Beispiel in Toronto, da ist über die Hälfte von der Bevölkerung, von diesen rund 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die sind im Ausland geboren. Und es gibt eine kleine Anekdote dazu, was mir aufgefallen ist, als ich in Toronto war. Es kann Zufall sein, aber es hat mich gar nicht mehr auf meinen Akzent angesprochen, weil es ist einfach irgendwie so normal, dass man in Toronto wohnt und halt eben nicht englischsprachig aufgewachsen ist und einen Akzent hat. Währenddessen man in Washington sehr schnell mal darauf angesprochen wird, aha, woher kommst du eigentlich? Und ja, gerade Toronto wird sich eben sehr als weltoffene Stadt präsentieren. The world in one city, die Welt in einer Stadt, ist auch ihr Slogan. Und man sieht nicht gern, dass jetzt der Donald Trump mit dem Gegenteil, mit dieser Abschottung und dass also jeder Tourist auch irgendwie mehr als ein verdächtiger Einwanderer wahrgenommen wird, als irgendjemand, der willkommen ist. Da will man sich wirklich auch als Gegenmodell präsentieren.
Merci vielmal, Barbara Kolbi. Für die Sendung International war sie in Kanada. Kann man natürlich auch nachhören online auf srf.ch/audio.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.